Herzlich willkommen zur jetzt 42. Folge von Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GbR. Es folgt der zweite Teil zu dem Thema transgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen an nachfolgende Generationen. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie den ersten Teil gehört haben, dass wir geendet haben mit der Gegenüberstellung der Reaktionen zwischen Trauer und Trauma. Das ist schon wichtig auch zu verstehen. Wir gehen weiter in der Erklärung, wie diese Dinge sich zeigen und welches Material sich finden lässt und vor allen Dingen auch, wie wir dann letzten Endes mit diesen Menschen arbeiten können. Was sich uns anbietet an transgenerationalem Material für den EMDR-Prozess, also EMDR ist ja das Werkzeug zur Bearbeitung von Traumatisierungen. Darüber haben wir ja schon mal einen Vortrag gehalten zum Thema Trauma und da kommt auch die Bearbeitung von EMDR vor. In diesem Prozess zur Auflösung, beispielsweise Reduzierung der Belastungen, sind Ereignisse, die unverarbeitet sind. Sie haben oft ein breites Spektrum auf alle Sinneswahrnehmungen und sie beeinträchtigen auch meine Bindungsfähigkeit, zeigen sogar Verhaltensstörungen, vor allem Störungen meiner Selbstpräsentation oder Selbstrepräsentation. Erinnerungen an eigene Traumatisierungen durch die Gewalt der Eltern leben in dysfunktionalen Familienmustern, denn dies sind die Knoten, die in meiner Familiengeschichte vorhanden sind und über Generationen weitergegeben werden. Und diese Knoten sind für uns im EMDR-Prozess der Bearbeitung ein wichtiger Hinweis und Anhaltspunkt. Alle Traumata im Kindesalter, bei denen Gewalt, emotionaler und sexueller Missbrauch eine Rolle spielen, vor allem wenn es nahestehende Bindungspersonen waren, die die Täterrolle eingenommen haben, führen unweigerlich zu Bindungsstörungen. Das bedeutet, die Beziehungserfahrungen eines Kindes mit seinen Eltern und wichtigen Bezugspersonen werden vom Kind als Modell für seine eigenen Beziehungen später verinnerlicht und auf diesen Menschen wie eine Blaupause übertragen. Das heißt, wenn das Kleinkind immer wieder enttäuschende Erfahrungen macht, weder Vertrauen noch Sicherheit als weitestgehend verlässliche Größen erlebt hat, wird es sich schwer tun, zu vertrauen. Sein Bindungsmodell ist daher ambivalent. Gemeint ist, es hat Angst, ist ständig unsicher, sich zu binden und lebt gleichzeitig in der Angst, die Bindung zu verlieren. Diese Erfahrungen wirken sich auf seine psychobiologische Entwicklung aus, indem bestimmte emotionale Zustände sich nicht abgeschlossen ausbilden können und damit auch in seiner Entwicklung nicht vollständig integriert sind. Da fehlt irgendetwas. Und das kann sich bis hin zur zellulären Ebene auswirken, was sich wiederum im dauerhaft erhöhten Stresspegel und einer dysfunktionalen Stressregulationsfähigkeit mittels einer HRV-Messung, Sportler wissen, was das ist, Herzratenfrequenzmessung, abbilden lässt. Die Dysregulation bei belastenden Ereignissen sind im neuroendokrinen System verwurzelt, mit der Folge, dass sich körperliche Erkrankungen einfacher den Weg bahnen können, Infektionen weniger Widerstand entgegengesetzt werden können und psychische Störungen wie Ängste, Konzentrationsprobleme, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen und so weiter sich leichter einstellen. Dies auch daher, weil das Immunsystem seine volle Wirksamkeit verloren hat. Kinder aus dysfunktionalen Familien, die traumatisierende Erfahrungen durch Missbrauch und Gewalt von primären Bezugspersonen erleiden, entwickeln schon sehr früh dissoziative Fähigkeiten, um sich zu schützen. Wie sonst auch könnten Kinder überleben, die häufig der Erfahrung ausgesetzt sind, dass die notwendige Bindung gleichzeitig auch manchmal als lebensgefährlich erlebt wird. Dissoziation ist ein erworbenes Schutzmuster. Das haben wir in dem einen Traumabeitrag schon mal erklärt, dass seine Berechtigung so lange hat, wie der Gefahrenzustand besteht und es in einer dysfunktionalen Familie kein Entkommen oder sich verteidigen möglich ist. Dabei ist wichtig für die Betroffenen zu verstehen, dass sie nicht verrückt sind. Auch wenn sie Stimmen hören, was eigentlich zum Störungsbild der Schizophrenie gehört, kann dies bei Dissoziation auch auftreten. Diese Stimmen kommen aus dem Inneren von Anteilen, dem inneren Kind, das Schlimmes erlebt hat und seine Erfahrungen eben nicht integrieren konnte und sich daher mit diesem Stimmenhören meldet. Bitte immer dran denken, dies hat mit Verrücktsein überhaupt nichts zu tun und daher gibt es auch keinen Grund, sich zu schämen. In meiner Praxis erlebe ich viel zu oft, dass Menschen, die Dissoziation in ihrer Kindheit gelernt und gebraucht haben, dies auch noch automatisiert als Erwachsene einsetzen. Und das, obwohl sie der Gefahr längst entwachsen und entronnen sind. Hier wünsche ich mir für diese betroffenen Menschen, dass sie verstehen, sie brauchen diesen Schutz der Dissoziation nicht mehr. Sie sind selbst wirksam in der Lage, den mit ein wenig Anleitung abzustellen. Denn damit gewinnen sie ein hohes Maß an Selbstkompetenz. Das gibt Hoffnung. Vielleicht eine Geschichte, die das einfacher erklären kann. Es ist eine erfundene Geschichte. Ein erfolgreicher Geschäftsmann macht eine Schiffsfahrt zu einem weit entfernten Ort. Kurz so in der Geschichte, das Schiff sinkt und er ergreift so gerade noch einen riesengroßen Rettungsring, der auf dem Wasser schwimmt. Er taucht unten runter durch, zieht sich von innen hoch, kann sich so abstützen und treibt so im Meer. Nach einigen Stunden kommt der Hubschrauber, der die mit dem Schiff Verunglückten aufsucht, rettet ihn mit diesem Rettungsring. Und dieser Mann hat den Eindruck, ohne diesen Rettungsring bin ich nicht mehr sicher. Und diese Geschichte macht es etwas lustig, dass es anschaulich ist. Er war Vorstandsvorsitzender eines großen DAX-Unternehmens und bei jeder Vorstandssitzung saß er am Kopfende dieses langen Tisches in seinem Anzug mit allem drum und dran und immer den Rettungsring um sich drum herum. Das sieht natürlich etwas seltsam aus, um nicht zu sagen komisch. Bis das ihm, so die Geschichte, jemand sagt, hör mal, du bist hier im Konferenzzimmer, hier gibt es kein Hochwasser oder auch kein Wasser, das eine Gefahr darstellt. Du brauchst diesen Rettungsring jetzt nicht mehr. Damals war er für dich die Lebensrettung, aber die Situation hat sich geändert. Du bist hier sicher. Und das ist der Grund, warum ich dafür plädiere, dass Menschen, die dissoziatives Verhalten erlernt haben, dass sie das Wissen haben, sie können sich das abtrainieren, sie brauchen es nicht mehr. Das schafft ihnen ein großes Maß an Freiheit und zeigt ihnen, dass sie selbstwirksam das, was sie sich aneignen mussten, aufgrund der Gefahr in ihrer Kindheit später auch wieder ablegen können, weil es nicht mehr notwendig ist. Das, denke ich, gibt doch Hoffnung. Ich komme jetzt noch zu einem wichtigen Punkt, der betrifft in erster Linie Christen. Ist der Glaube zum Beispiel eng mit vielen Erwartungen verbunden und es gibt wenig Spielraum für Freiheit und Reflexion, wenn Schädliches im System, also Tatsachen, nicht angesprochen werden dürfen, es daher zur Selbstverleugnung kommt, bestimmte Krankheiten und Leid nicht zugelassen, sondern unterdrückt werden müssen, um den Ausschluss aus der Gemeinschaft zu vermeiden, ist dringend Suche nach Hilfe und Verständnis meist nur außerhalb des Systems möglich. Bedenklich sind oft Heilungsversprechen oder Aufforderungen wie »Du musst nur vergeben« oder als frommer Trost »Denk doch dran, in der Bibel steht, Gott ist im Schwachen mächtig«. Wer das noch dazu als traumatisierter, leidender Mensch durchmacht, ohne sich schützen zu können, von niemandem Hilfe zu erfahren, wird so erneut missbraucht. Weil er alle seine Verletzungen, seine hier nicht zugelassenen Gefühle, Gedanken und Schwierigkeiten erneut abspalten muss. Dies, um es ganz klar zu sagen, ist geistlicher Missbrauch. Denn seelische Wunden können nicht heilen, wenn verlangt wird, sie zuzudecken, zu verstecken oder gar zu verdrängen. Deswegen ist mir besonders wichtig, dass auch ein vorschnelles Einfordern von Vergebung nicht nur erneuter Missbrauch hervorruft, sondern es blockiert vor allem und verzerrt die Aufarbeitung der schrecklichen Ereignisse. Weil wenn jemand schon etwas vergeben hat, wie soll er das dann nochmal verstehen können, dass er da jetzt nochmal dran muss? Dabei ist doch erkennbar, dass wenn die Vergebung zwar systembedingt eingefordert und in blindem Gehorsam auch erbracht, manchmal auch der Eindruck erscheint, dass sie erzwungen wurde, der Schmerz aber bleibt und ungehindert wirksam ist. Damit ist klar, dass diese Vergebung die Tiefe nicht erreicht hat, die der Missbrauch hat, und insofern erlebt dieser Mensch eine neue Qual. Nur trauen sich viele dann nicht mehr, das auszusprechen, denn sie haben ja einen Maulkorb bekommen und quälen sich weiter. So, unter diesen Umständen, wird Glauben, der sonst eine tolle Sache ist und sehr für Freiheit schafft und auch Freude, sehr mühsam, selbstverleugnend, macht unfrei, raubt jede Freude und Vertrauen. Die oft typischen Befreiungsdienste haben nach unserem Kenntnisstand selten nachhaltige positive Befreiung zu vermelden. Stattdessen werden die Hilfesuchenden erneut belastet, verzweifeln an sich selbst, weil sie sich selbst die Schuld geben, dass die Heilung auch dauerhaft ausbleibt. Das geht an den Erwartungshorizont. Und in diesem Fall kann es bis zur Retraumatisierung gehen, das heißt Absturz in Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und manchmal wird das dann wiederum sogar von den betroffenen, ohnehin schon leidenden Menschen als Strafe Gottes empfunden. Und in Gedanken und in seiner Verzweiflung spricht der erneut leidende Mensch manchmal: Gott hat sich von mir abgewandt, er kann oder will mir nicht helfen. Und dies ist eine Lüge. Dass es so etwas gibt, haben wir nicht selten miterleben müssen, weshalb wir in unserer Praxis auch Menschen beraten und begleiten, die aus einem missbräuchlichen System, in dem der Glaube krank macht, anstatt helfend zu sein und tragend im Leben wirksam zu erleben, erlebt werden kann, aussteigen wollen. Auch hier, in diesem System, werden nicht selten traumatisierende Erfahrungen an die nachfolgende Generation in gleicher Weise, wie schon zuvor beschrieben, weitergegeben. Wenn zum Beispiel ein heranwachsender Mensch beginnt, Dinge im System zu hinterfragen, letztendlich das System verlässt und der eigene Vater ihn noch beschuldigt oder gar verstößt und ausspricht: Wenn du diesen Weg gehst, bist du nicht mehr mein Sohn oder meine Tochter. Eine solche zerstörerische, unbarmherzige Aussage heilt nicht von alleine. Ich weiß, das war jetzt sehr viel an Informationen, nur geht es darum, wie gehen wir die Traumatisierung an, um sie im Idealfall aufzulösen oder zumindest ihre Wirkung zu reduzieren. Das zusammengetragene Material der transgenerationalen Traumatisierung, wie schon auch im ersten Teil besprochen, mit Genogramm und mit dem emotionalen Stammbaum, hilft im EMDR-Prozess, über Symptome, die sich zeigen, die Aufmerksamkeit für die Bearbeitung zu fokussieren. Das ist in der ersten Anamnese oft gar nicht so einfach darstellbar. Deshalb ist es normal, dass sich der Behandlungsauftrag erweitert, wenn neues, bisher nicht erkennbares Material auftaucht. Das sage ich deshalb, weil ich werde manchmal auch gefragt, wenn man weiß, um was es bei diesem Menschen geht, und er fragt dann, wie viele Sitzungen brauche ich dann? Dann kann ich nur sagen, das kann ich genau gar nicht sagen, weil es hängt ja davon ab, was sich noch zeigt. Damit wir eine Arbeitsgrundlage haben, entwickeln wir gemeinsam die Traumalandkarte. Alles, Was mir aus dieser Zusammenstellung mitgeteilt wird, trägt der betroffene Mensch selbst in seine transgenerationale Traumalandkarte ein. Da gibt es eine unterhorizontale Linie, die umfasst seine Zeit von der Geburt bis heute. Über dieser Linie werden die einzelnen belastenden, traumatisierenden Ereignisse passend zur Zeitlinie, also als er 8 war oder 10 war oder 12 war oder 20 war, mit Symbolen eingetragen. Zum Beispiel Vertreibung der Eltern oder Tod meines Bruders und so weiter. Die linke senkrechte Achse hat eine Skala von 1 bis 10. Hier wird der Grad der heute gefühlten Belastung der Patientin von ihr selber eingetragen. Nur mal als Beispiel, Tod des Bruders, Belastungsstärke, so wie sie sie jetzt und hier empfindet, ist 8. Diese transgenerationale Traumalandkarte bildet nun die Grundlage, um mit EMDR die vorliegenden Traumatisierungen und belastenden Ereignisse, deren Wirkung bis ins Heute des Menschen spürbar ist, Stück für Stück aufzulösen. Die Patientin selbst bestimmt bei jedem Termin, welches Ereignis zur Bearbeitung als Material sich aus ihrer Wahrnehmung heute als sinnvoll herausstellt. Bevor wir in den Prozess einsteigen, frage ich natürlich die Belastungshöhe ab. Gemeinsam stellen wir fest, ob die Belastung noch im Bereich des Lernfensters liegt. Der Grund ist, die Patientin prüft bei sich, ob sie sich als kohärent erlebt, das heißt ungehinderten Zugang zum Denken und zu ihrem Ressourcenzentrum hat, ohne vom zu bearbeitenden Ereignis emotional überflutet zu werden. So lernt sie sich selbst besser einzuschätzen, kann sich schützen durch Handzeichen und ein klar ausgesprochenes Stopp selbstwirksam den Prozess jederzeit unterbrechen. Sie alleine hat die Kontrolle über den Ablauf und bestimmt, was für sie gut ist und stoppt, wenn es für sie zu viel wird. Um es etwas praktischer darzustellen. Eine Frau, ich nenne sie Nora, hatte uns eine Karte geschickt, in der sie beschreibt, dass sie sich den Traumata der Vergangenheit stellte, zurzeit in einer Klinik sei, dort auch von EMDR gehört hat und wollte wissen, wie wir unsere Arbeit mit EMDR erklären könnten. Das geschah mit folgendem Brief, den ich ihr geschrieben habe, den ich hier auszugsweise wiedergebe. Liebe Nora, deine Karte hat uns tief berührt. Wir sind froh und dankbar für jede Hilfe, die du bekommst, und vor allem sind wir sehr stolz auf dich, dass du dich all diesen Schmerzen der Bearbeitung deiner unglaublich vielen Verletzungen stellst, um Heilung zu erfahren. Ja, Nora, du hast es genau richtig beschrieben. Alle deine Grenzen wurden in deinem Leben niedergetrampelt, Schutzzäune abgerissen und das immer wieder aufs Neue. Das geht tatsächlich, wie du selber schreibst, bis auf die Zellebene und berührt jedes Mal extrem stark das Herz. Jede Panikattacke, die du erlebst, die oft so schrecklich ist, sagt dir damit, schau hin, so kannst du nicht weitermachen. Verdrängen und überspielen hilft leider nur kurzzeitig. Daher verwende ich in letzter Zeit zur Veranschaulichung ein Bild, das in unserer Praxis hängt, wo ein wunderschönes Herz in einem Baumstamm geschnitzt wurde. In diesem Herzen stecken rote Pfeile als Symbol der stecken gebliebenen Verletzungen in Form von Gewalt, Übergriffe, Demütigungen, Geringschätzung, Abwertungen und Beschämungen. Dein Herz, das so viel Schmerz immer wieder erleben musste, ist wund, tut weh, spürt tiefe Traurigkeit. Und diese Pfeiler symbolisieren diese Triggerpunkte. Stell dir vor, kaum wackelt jemand, eine Person, eine Situation oder eine Erinnerung an diesen Pfeil, reißt die Wunde wieder auf. Sie eitert und schließt sich langsam, bis das wieder jemand oder irgendetwas an diesem Pfeil wackelt. Das bedeutet, wirkliche Heilung geschieht erst dann, wenn die Pfeile entfernt werden. Du fragst dich vielleicht, wie kann das gehen? Nun, nach meiner Erfahrung ist dies wie folgt möglich. Jeder Pfeil wird benannt, damit die Verletzungen und der Schmerz einen Namen, ein Gesicht, und einer Situation zugeschrieben werden können. Danach kann ein Anklagebrief für jeden einzelnen Fall aufgeschrieben werden. Muss nicht, aber manchmal ist es hilfreich. Aber dieser Brief wird erstmal zur Seite gelegt, weil wir ihn noch brauchen. Im nachfolgenden EMDR-Prozess suchen wir die dysfunktionale Aussage, die immer mit Ich... beginnt und in einem kurzen, prägnanten Satz beschreibt, was dieser Satz an emotionaler Überzeugung in mir auslöst und woran mich genau diese Überzeugung hindert, der oder die zu sein, die ich in Wahrheit bin. Eine dysfunktionale Aussage kann zum Beispiel heißen, ich bin nicht gut oder sowas wie mich kann und wird niemand lieben oder ich bin es nicht wert, dass sich jemand wirklich um mich kümmert. Ich vermute, Nora, du kennst alle diese Sätze und sicherlich noch viel mehr. Diese Sätze sprechen Lügen über dich aus, weil es gibt keinen Menschen, der nicht liebenswert ist. Ich denke, da sind wir uns einig. Diese Lüge symbolisiert der Pfeil in deinem Herzen. Er ist die dysfunktionale Aussage über dich selbst. Den zu finden und zu benennen, das nimmt meistens einen Großteil der Zeit in Anspruch. Aber diese Zeit, sich zu nehmen, ist enorm wichtig. Denn der Satz muss so sein, dass es dein Satz ist. Er muss mit dir in Resonanz gehen. Ich kann nur Vorschläge machen, aber wenn sie bei dir nicht das Entsprechende auslösen, dann funktioniert dieser Satz nicht. Dann wird im zweiten Schritt, wenn der dysfunktionale Satz gefunden ist, von dir der Satz gesucht, der beschreibt, was die Wahrheit über dich ist. Zum Beispiel, ich bin so gut, wie ich bin, oder ich kann mich schützen, oder ich bin wertvoll, kostbar, einzigartig, liebenswert. Wenn nun beide Sätze, der dysfunktionale mit der Belastung und der positive Satz der Hoffnung, der die Wahrheit über mich sagt, gefunden sind, werden sie in ihrer emotionalen Stärke bewertet. Der dysfunktionale Satz der Belastung wird auf einer Skala von 1 bis 10 beschrieben. Wie belastend du, Nora, ihn spüren würdest, wenn du jetzt hier vor mir sitzen würdest und wir gemeinsam mit diesem Satz arbeiten wollen. Die Ziffer 1, wenn du ihn so bewerten würdest, heißt, er berührt dich emotional gar nicht. Die Ziffer 10 wiederum, das heißt das Ende der Skala, heißt, es ist unerträglich und in meinem Kopf taucht eine Überschwemmung auf. Ich fühle mich wie im Nebel, ich kann nicht mehr klar denken und ja, der Zugang zu meinen Lösungen ist abhandengekommen. Deshalb ist deine Bewertung so wichtig. Denn es macht nur Sinn, wenn der Satz noch die Möglichkeit gibt, dass du klar darüber denken und damit arbeiten kannst. Kommen wir nun zu dem zweiten Satz, der deine positive Wahrheit beschreibt, der mit der Hoffnung. Er wird ebenfalls von dir bewertet. Seine Skala umfasst 7 Punkte. Das heißt, wenn du diesen Satz gefunden hast, bestimmst du, wie hoch seine positive Energie für dich glaubhaft spürbar ist. Und wie du, wenn du ihn selbst wirksam erreichst, ihn in voller Kraft erlebst. Wichtig ist, dass dieser Satz selbst wirksam erreicht werden können muss, ohne dass er von anderen Menschen abhängig ist, denn sonst ist er auch fragwürdig. Im dritten Schritt geschieht bildlich veranschaulich Folgendes. Du stellst dir vor, wie du selbst mit deinen Händen diesen Pfeil, über den wir gerade gesprochen haben, und den wir bearbeitet haben, behutsam, liebevoll, sanft und ganz langsam aus deinem Herzen herausnimmst, ihn zu dem bereits geschriebenen Anklagebrief, falls du einen geschrieben hast, legst, dann Pfeil und Brief werden unwiederbringlich vernichtet. Das kann man machen, indem man ihn verbrennt, in einen See wirft, ihn vergräbt oder so, wie es für dich wirkungsvoll richtig ist. Das entscheidest du natürlich selbst. Der Sinn ist, sich bewusst zu machen, damit es auch sichtbar ist, dass ich mich jetzt mit allen Sinnen von dieser Lüge selber lösen möchte. Dann beginnen wir im vierten Schritt mit dem zuvor gefundenen dysfunktionalen Satz, den EMDR-Prozess. Im Allgemeinen hat EMDR begonnen mit Augenbewegungen. Also die Augen folgen der Hand vor dem Gesicht, der Kopf bleibt fest und nur die Augen wechseln von links nach rechts. Das ist der gleiche Zustand, als wie nachts in einer Tiefschlafphase stattfindet. Meistens arbeite ich aber mit den PETs. Ich versuche zu erklären, was ich meine. PETs sind zwei Kunststoffkästchen, die mit einem Kabel an einem kleinen, handygroßen Kästchen verbunden sind. Die nimmst du in deine Hände. Der kleine Kasten ist lediglich ein Signalgeber, der nichts anderes macht, als Vibrationen auszulösen. Diese Vibrationen spürst du abwechselnd einmal in der linken und einmal in der rechten Hand. Das Tempo und die Intensität dieser Vibration wird vorher mit dir getestet, und zwar so, dass sie deinem Tempo entspricht und der Intensität entspricht, die sich für dich angenehm anfühlt. Was geschieht hier? Die bilateralen Vibrationen erreichen in deinem Gehirn im emotionalen Zentrum sowohl das Belastungszentrum wie auch das Ressourcenzentrum und lösen so in dir diese Assoziationen aus, die wir brauchen. Und so verändern sie ihre Bedeutung während des Prozessierens. Während diesem Vorgang stehen wir beide, anstatt zu sitzen, falls es dir möglich sein sollte. So haben wir beide Bodenhaftung. Der Hintergrund dazu ist folgender. Während wir die Sätze suchen und die Probleme besprechen, sitzen wir. Für die Bearbeitung wechseln wir vom Sitzen der Problemfindung hin zum Stehen an einem kleinen Tisch, wo die Problemlösung umgesetzt wird. Dieser Ortswechsel und die Veränderung der Körperhaltung macht enorm was mit uns Menschen. Es ist spürbar und überhaupt nicht egal, wo und wie das stattfindet. Außerdem kannst du dabei noch wählen, ob du den Prozess mit offenen oder mit geschlossenen Augen erleben möchtest. Beides funktioniert gleich wertvoll. Dein Gehirn arbeitet dabei vergleichbar, wie eben schon erwähnt, in einer Tiefschlafphase. Mehrfach traumatisierte Menschen, darauf möchte ich nochmal hinweisen, erleben oftmals selten, manchmal gar keine Tiefschlafphase. Meine Frage an dich, Nora, wie ist das bei dir? Was, wenn keine Tiefschlafphase möglich ist? Die durch die Augenbewegung und während sonst der Körper nachts in Ruhe ist, die ausgleichende Verarbeitung des Tagesgeschehens überhaupt erst ermöglichen, um dich zu entlasten. Wenn nun ein traumatisierter Mensch aber keine Tiefschlafphase erreicht, dann fehlt ihm schon die Verarbeitung der alltäglichen Belastungen. Das macht sein Leben anstrengend, mühsam und er empfindet es als kräftezehrend. Dazu gehört zu wissen, zumal bei seiner Traumatisierung ja sowieso einiges von seiner Energie und seiner Kraft eingefroren wurde, ihm daher nicht mehr zur Verfügung steht. Deshalb ist Traumatherapie so wichtig, um diese eingefrorene Kraft wieder auszulösen und sie dem Menschen wieder verfügbar zu machen. Das Ansprechen im EMDR-Prozess von Belastungs- und Ressourcenzentrum im emotionalen Zentrum des Gehirns verändert die dysfunktionale Aussage und die von dir erlebbare Belastung dieser Aussage über dich in die wahrhaftige Aussage. Und die Belastung ändert sich. Dieser Prozess kann unterschiedlich lange dauern. Manchmal erreicht man Unglaubliches in 10 Minuten, aber auch manchmal 60 Minuten oder länger. Wichtig ist zu verstehen, du selber musst gar nichts machen. Außer dem Prozess, der ohne dein Zutun wie von dir selbst in dir abläuft, zu vertrauen. Deswegen sage ich auch, vertraue dem Prozess. Es geht alles von alleine. Du musst nichts machen. Meine Aufgabe dabei ist es lediglich, den für dich sicheren Rahmen herzustellen. Das heißt, dass du dich wohlfühlst. Und wichtig ist auch, ob du Vertrauen hast zu uns beiden in dieser Arbeit und dem, was beim Prozess in dir aufsteigt, Raum geben zu können, dass du es als richtig verspürst, dass es jetzt dran ist. Und das, was dabei in dir aufsteigt und du mir mitteilst, notiere ich und wiederhole es dir. Die Informationen Und mit diesen jeweils aufsteigenden Informationen gehen wir in diesem Prozess weiter. Das, was in dir aufsteigt, kann sehr unterschiedlich sein. Es können Erinnerungen, Geräusche, Gedanken, sowohl positive als auch negative tiefe Gefühle sein. Tränen dürfen immer sein. Manche Menschen, so erlebe ich es, tragen über Jahre hinweg einen See von Tränen mit sich herum und merken es noch nicht einmal. Hier kann sich manchmal der Staudamm öffnen. Und das ist gut so. Vielleicht erinnerst du dich auch an eine bestimmte Musik in dieser bestimmten Situation, an Bilder, Farben oder Gesichter. All das findet in dir plötzlich seinen Raum und kann ausgedrückt werden. Außer einwebende Gedanken von mir habe ich hier nur eine begleitende und notierende Funktion, ohne Einfluss auf dich und dein Inneres. Und genau das ist mein Grund, warum EMDR für mich das Werkzeug meiner Wahl ist. Ich selbst kann hier nichts beeinflussen. Du alleine bestimmst Anfang und Ende, sagst Stopp, laut mit ausgestreckter Hand, wie schon erwähnt, falls während des Prozesses hochbelastende Ereignisse in dir aufsteigen und deren Wirkung deinen Stresspegel zu hoch fahren. So lernst du und kannst hier üben, dich zu schützen. Du spürst selbst, wenn du das Lern- und Verarbeitungsfenster verlässt und kein Zugang mehr zum Denken und zur Verarbeitung möglich ist. Das heißt, hier kannst du üben, Grenzen zu setzen, indem du den Prozess selber unterbrichst, um dich selbst vor eventueller Überschwemmung durch Belastung zu schützen. Und wenn das der Fall ist, dann stoppen wir den Prozess und beenden ihn mit einer Entspannungsübung. Dazu gibt es unter anderem zwei Standardübungen aus der Traumatherapie. Eine davon ist eine Lichtstrahlübung, die andere nennt sich die Baumübung. Du entscheidest selbst, welche für dich jetzt in dieser Situation am besten geeignet ist, dich zu erden, damit du dich wieder sicher fühlst. Das bedeutet, du alleine steuerst den gesamten Veränderungsprozess, indem dein emotionales Zentrum im Gehirn sich Schritt für Schritt der wahren Erkenntnis über dich nähert und sich die Falschaussagen, zum Beispiel ich kann nicht, oder es ist mir nicht möglich, das, und so weiter verändern. So führst du dich in deine Selbstwirksamkeit zurück. Du selbst spürst im Prozess genau, wann dieser Punkt in dir erreicht ist, die neue Überzeugung glaubhaft, weil emotional stark, dein Herz berührt und eine neue, positive, neurologische Verknüpfung in dir entstanden ist. Diese neurologische Verknüpfung von dir selbst gefunden, definiert durch den letzten bedeutenden Satz, den du aussuchst, zusammengefasst in einem kurzen Satz, wird anschließend mit EMDR verankert und in seiner Wirkung in deinem Ressourcenzentrum verstärkt, damit du ihn jederzeit abrufen kannst. Zusätzlich schreibst du ihn in der Farbe deiner Wahl auf eine kleine Karte. Sinn dieser Karte ist, diesen Satz ca. 10 bis 14 Tage lang mehrmals am Tag an einem ungestörten Ort mit der erlernten bilateralen Konfrontation zu verstärken, bis er für dich die spürbare Wahrheit über dich ist, die du selbst herausgefunden hast und das angestrebte Ziel, aus einer Lüge über dich in die Wahrheit zu kommen, endlich erreicht hast. Am Ende des Prozesses, bevor du gehst, empfehle ich noch, falls möglich, sich bitte nicht sofort in den Alltag zu stürzen, das Telefon noch auszulassen, sondern sich Zeit zu nehmen. Wo es möglich ist, 30 Minuten im Wald nur mit sich allein alles auf sich einwirken zu lassen. Der EMDR-Prozess ist eine hochgeistige, anstrengende Arbeit, vergleichbar mit einer Stunde Holzhacken. Wundere dich daher nicht, wenn du erschöpft bist. Das, liebe Nora, ist bei Traumatisierungserfahrungen meiner Patientinnen seit 2016 meine Herangehensweise, bei der ich oftmals Überraschendes und Unglaubliches erlebe. Dies teile ich mit diesen Menschen und das motiviert mich für die Arbeit. Ich werde hier selbst reich beschenkt, lerne ständig Neues hinzu und das, was ich lerne, gebe ich wiederum weiter an andere Menschen. Es ist ein Empfangen und Weitergeben. Das macht mich dankbar und hilft mir, ein Staunender zu bleiben. Ich frage Sie, Zuhörerinnen, wann haben Sie das letzte Mal gestaunt? Wann waren Sie das letzte Mal wirklich begeistert? Diesen Fragen lohnt es sich nachzugehen. Nora und dir wünsche ich von ganzem Herzen, dies auch zu erleben, dass Heilung in dir geschieht, dass die Wunden sich schließen, die Pfeile alle weg sind und du sie behutsam rausnehmen konntest und du dein Leben neu verhandeln konntest, dein kostbares Leben fühlst und es auch ausstrahlst. Denn oft erlebe ich insbesondere bei Frauen, die zu lange im Dauerstress leben, dass sie sich nicht mehr spüren und nicht gemerkt haben, dass ihr Körper auf Überlebensmodus und nur noch funktionieren können umgestellt hat. Sie haben bereits vergessen, wie sich echtes Leben einmal angefühlt hat, sind ständig angespannt, erschöpft, innerlich hochwachsam. Sie können diese Spannung auch in ihrer Freizeit nicht abstellen, weil sie sind ständig darauf gefasst, dass ihnen neue Probleme begegnen. Und sie haben verinnerlicht, in jedem Moment nach möglichen Gefahren Ausschau zu halten. Das zu müssen, ist ihr Lebensprogramm geworden. Ohne Kenntnis um diese ganzen Zusammenhänge ist dies für die Menschen drumherum nicht zu verstehen, weil sie die Entstehungsgeschichte nicht kennen. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Unser Mitgefühl, unsere Empathie soll ihnen zeigen, dass sie, ohne daran schuld zu sein, eben nicht übertreibt, sondern ihr Nervensystem durch die Traumatisierung anders verschaltet wurde. Mit der Folge, sie hat vergessen, wie sich Sicherheit, Geborgenheit und echte Entspannung früher einmal angefühlt haben. Deshalb ist Traumaarbeit so lebenswichtig. Deren Notwendigkeit wird in der Öffentlichkeit und auch in der Politik noch immer nicht beachtet. Sie denken vielleicht, ich übertreibe? Als Mitglied im Opferschutzbund hörte ich, dass Wolfgang Fink, ein pensionierter Polizist und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Opferschutz des Weißen Rings, einmal sagte: Wir machen uns in unserer Gesellschaft mehr Gedanken über das Recyceln von Joghurtbechern als darüber, dass Frauen hier wie Dreck behandelt werden. Ich teile seine Empörung. Auch Rechtsreferendarin Lena Weilbach schreibt in der Zeitung vom Weißen Ring 4/2024 über die von ihr nicht selten erlebte Wahrheit. Da sagt sie: Jetzt erklären Sie doch mal einem Opfer, das Ihnen gegenübersteht, warum der Täter direkt einen Therapieplatz bekommt und das unschuldige Opfer oft ein Jahr und länger warten muss. Das sagt etwas über die Bewertungen unserer Gesellschaft aus. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass man sich mehr um den Täter kümmert wie um das Opfer. Ich hoffe, dass es oft auch anders erlebt werden kann. Deshalb richte ich zum Schluss meine Bitte an alle Betroffenen, sich jede Hilfe zu erkämpfen, nicht aufzugeben, denn sie haben es verdient. Auch wenn dieser Beitrag sehr lang war, der mir so sehr am Herzen liegt, bleibt mir die Hoffnung, dass betroffene Menschen sich aufmachen und Hilfe in Anspruch nehmen und wir ihnen jede Hilfe und Unterstützung ermöglichen. Und wenn es nicht anders geht, ohne die öffentlichen Institutionen. Ich bedanke mich bei allen, die es bis zum Ende durchgehalten haben, denn das ist ja kein einfaches Thema und es hat ja keinen Unterhaltungswert. Schauen Sie bitte nicht weg, sondern schauen Sie genau hin. Und wenn Sie etwas verstehen oder nicht verstehen, wenn Sie etwas nicht verstehen, dann fragen Sie. Und ich erinnere nochmal an das Beispiel mit den Experten. Suchen Sie sich Menschen, die Ihnen wohlgesonnen sind, die alles tun, um sie zu verstehen und die ihnen helfen, Hilfe zu bekommen. Und an den Einzelnen richte ich die Bitte: verweigere niemandem deine helfende Hand, denn das kann so überlebenswichtig sein. Das war das Ende dieses Vortrags. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war so dargestellt, dass man es verstehen kann. Ganz liebe Grüße von Harald von Kompass GBL.